But even in places like the United States, it is possible. We know that the U.S. government spies. Even under the Obama administration, by the way, there is still spying. Can I just jump in into my own presentation and interrupt? I was in the U.S. last week. I'm interrupting Mark. Kanye interrupted. I was going to put Kanye interrupting for just for fun. I didn't. I was in the U.S., and a lot of people wanted me to tell you about this new product. No. They wanted me to tell you that... They wanted me to tell you that even though Obama's the president and we dug Obama when we voted for him, things are not what they're supposed to be. And we don't love everything that's going on, including you still get spied on, that darn Guantanamo is still open, and that we can't seem to get a real healthcare thing. So if anyone asks, not everything is okay in America, you know. That was a little interruption. Now back to our regular program.
Quatz 4. Hallo und herzlich willkommen zum 193. Kompott, den ich am heutigen arschkalten Freitag, dem 22. Januar 2010, aufgenommen habe.
It is 13, 15.
Ja. Und arschkalt, minus 6 Grad, die sich anfühlen wie, oder minus 5 Grad oder minus 4 Grad. Ja, also auf jeden Fall, es ist deutlich unter 0 Grad. Ich bin schon froh, wenn ich aufhören kann mit aufnehmen. Ja, inhaltlich gibt es heute keine großen Little Interruptions. Keine Little Interruptions mehr. Es war übrigens aus Bicycle Marx Vortrag vom 26C3. Ich höre mich ja gerade durch die Aufzeichnungen durch. Beziehungsweise gucke mich bei denen, wo es sich lohnt, hinzugucken. Ja. Da habe ich auch noch ein paar mehr von ihm. Aber heute gibt es inhaltlich einmal den Titel, Kotz 4. Roland Kotz durfte mal wieder rumbrüllen. Und natürlich noch mehr Politikmeldungen, nämlich wieder zwei Teile Politik. Ein Teil Tech und Space. Und dann gibt es auch noch so kleine Spenden und Steuergewiese und Terror und was nicht alles noch Schönes. Und was ihr euch jetzt gerade wirklich genau auf die Ohren tut, das ist... Teil 3. Die Tech- und Space-Ecke fängt allerdings an mit Atom, macht dann weiter mit Mafia, guckt dann ein bisschen ins All und endet mit der Abmahnung des Jahres. Ja, das Jahr hat noch gar nicht richtig angefangen, aber die Abmahnung ist nur ganz schlecht zu überbieten. Kalik, partly sunny, cold greetings bei minus 4 oder minus 6 Grad. Bei minus 6 fühlte sich wie minus 15 an, bei minus 4 Grad nur wie minus 10. Ja, es ist kalt. Wind macht zwischen 17 und 26 oder 19 aus dem Southeast. km/h. Hä? Ja. Genau so in dieser Reihenfolge. So. Da bin ich dann wieder. Mir ist es gerade wirklich ernsthaft kalt. Jetzt friert mir hier die rechte Hand schon ein, obwohl ich noch gar nicht angefangen habe. So, und zwar bin ich wieder da mit erstmal Atommeldungen. Röttgen verhandelt nämlich schon. Gab es eine Meldung aus der Frankfurter Rundschau. Umweltminister Norbert Röttgen, CDU, hat einem Zeitungsbericht zufolge schon Anfang Januar mit ersten Gesprächen mit den Energieversorgern EVU zur Verlängerung der Atomlaufzeiten begonnen. Die Gespräche seien wesentlicher Bestandteil der Erarbeitung eines energiepolitischen Gesamtkonzeptes, sagte Röttgens Sprecherin der Finanzialteams Deutschland in Klammern Freitag. Jetzt brauche ich doch die mir die Finger abdrehen. So. Über den Inhalt der Gespräche sei Stillschweigen vereinbart worden. Natürlich. Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, hat die geplanten längeren Laufzeiten für Atomkraftwerke bekräftigt. Für Beschlüsse im Rahmen eines Energiekonzepts aber Zeit bis Oktober verlangt. Offen hatte sie in einem Interview mit dem Handelsblatt gelassen, das war so klar, Ja, ist ja gut. Ob die nach dem geltenden Atomgesetz im Frühjahr erforderliche Abschaltung des Reaktors Neckar-Westheim 1 Baden-Württemberg noch gestoppt werden kann. Der Reaktor soll als erster der noch verbliebenen 17 Atomkraftwerke vom Netz gehen. Söder verlangt Mietsprache der Länder. Am 21. Januar sind die zuständigen Vorstandsmitglieder der Energiekonzerne E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW zu einer ersten Gesprächsrunde ins Kanzleramt geladen. Daran nehme unter Leitung von Amtschef Roland Pofalla, CDU, hohe Beamte der Regierung teil. Unterdessen hat der bayerische Umweltminister Markus Söder, CSU, eine Mietsprache der Länder bei den Verhandlungen zur Laufzeitverlängerung verlangt. Die Länder hätten schließlich die Atomaufsicht und auch die Kompetenz, sagte Söder der Financial Times Deutschland. Dass gerade die Bayern rumbrüllen, die ja noch nicht mal mehr irgendwie bereit sind, Atommüll bei sich irgendwie haben zu wollen, finde ich da schon putzig. Zudem sollen die Länder an den Zusatzgewinnen beteiligt werden, die die Kraftwerksbetreiber im Gegenzug für Laufzeitverlängerungen abgeben müssen. Die zusätzlichen Einnahmen sollen nach Vorstellung Söders streng zweckgebunden verwendet werden. Die Ökodividende müsse vor allem in die Erforschung erneuerbarer Energien fließen. Ja, vor allen Dingen, weil egal wie viel ihr abschöpft, solange ihr nicht 100% des zusätzlichen Gewinnes habt, machen die Atomkonzerne einfach nur Plus. Weil nämlich die Entsorgung nicht mehr in ihre Kosten fällt. Das bezahlen nämlich wir. Ja, und je länger so ein AKW läuft, desto mehr atomares Material verwandelt es in einen strahlenden Haufen Restmüll, den man dann schlicht und ergreifend für einige hunderttausend Jahre irgendwo sicher verwahren muss, wo niemand hinkommt. Ja, wie sicher das geht, haben wir gerade in der Asse gesehen. So, und dann hat das Bundesamt für Strahlenschutz letzten Freitag angekündigt, die im Einsturz gefährdeten Atommülljager Asse radioaktiven Abfälle werden aus dem Salzstock wieder herausgeholt, kündigt das Bundesamt für Strahlenschutz an. Das sei die beste Variante, hieß es. Experten hatten drei verschiedene Wege zur Stilllegung des ehemaligen Salzbergwerks geprüft. Das Herausholen der Atommüllfässer, eine Umlagerung innerhalb der Grube oder das Füllen der Kammern. Nachdem nun dummerweise die Grube allerdings inhärent unsicher und nass ist, ist das mit dem Umlagern ja sowieso eine Idee, die man nicht länger als 30 Sekunden überlegen braucht, um festzustellen, dass das nicht sicher ist. Und sonst was da reinkippen, nun ja. Also jedenfalls haben sie am letzten Freitag beschlossen, dass sie das Zeug da alles wieder rausholen wollen. Ja. So, allerdings so ganz klar wäre das alles doch noch nicht. Die endgültige Entscheidung darüber soll aber erst fallen, wenn die möglicherweise undichten Müllfässer genauer untersucht worden sind. Erst dann könne das unterirdische Lager mit möglichst geringem Risiko stillgelegt werden, sagte Röttgen der Braunschweiger Zeitung. Das Bundesamt für Strahlenschutz, BFS, stellte am Freitag in Hannover sein Gutachten vor, in dem es die Rückholung der 126.000 Atomfässer favorisiert, die in der Asse lagern. Das Material soll neu verpackt, zwischengelagert und später möglicherweise im künftigen Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Abfall Schacht Konrad bei Salzgitter untergebracht werden. In einem Gutachten waren die Kosten dafür mit mehr als 2,5 Milliarden Euro beziffert worden. Die übrigens auch wieder keine Atomindustrie bezahlt, wegen weil sobald es Abfall ist und wir das aus unserem Kraftwerk rausgeben, da gehört das ja dem Staat. Nö, klar. Die BFS-Experten hatten drei Optionen zur Stilllegung des ehemaligen Salzbergwerks geprüft. Ja, das hatten wir ja nun schon. Die beiden letzteren seien nach derzeitigem Kenntnisstand weniger geeignet, sagt Behördenchef Wolfram König. Seine Behörde dringt die Politik zur Eile. Zur Eile größter Eile. Da hat er aber auch immer kreativ geschrieben. Da die Asse einzustürzen droht unter Wasser eindringt, was es ja nun auch schon eine Weile tut. Ja, Niedersachs Ministerpräsident Wulff, CDU, in dessen Land auch Schacht Konrad liegt, begrüßte das Konzept ebenso wie der SPD-Chef und Ex-Bundesumweltminister Sigi Popp. Die Grünen forderten von Umweltminister Röttgen, über die Zukunft der Asse schnell eine Entscheidung zu treffen und die Anwohner nicht länger im Unklaren zu lassen. Also im Wesentlichen, ja, das Zeug da rausholen, da sind die Umweltinitiativen jetzt alle irgendwie glücklich drüber. Das wird allerdings auch nicht mal ebenso Fingerschnipp gehen. Weil Gerüchten zufolge, wenn man dann die schlimmsten Teile aufmacht, könnte einem glatt passieren, dass man feststellt, dass da keine Tonne mehr existiert, sondern das Zeug so richtig schön in einer nassen Lake da rumliegt. Und dann viel Spaß. Müsste nämlich das Ding einmal komplett ausbuddeln. Kann ein bisschen dauern. So. So, dann gibt's auch wieder Neues von der Mafia. Als wir da hätten den Springer-Volk. Eine heiße Meldung. Die Axel Springer AG wertet den Start ihrer neuen Anwendungen zum Lesen von Bild und Welt auf dem Ipona als Erfolg. Das Ding im Applet Store, ja, ja. Einen Monat nach der Einführung der kostenpflichtigen Smartphone-Anwendung hätten insgesamt mehr als 100.000 Nutzer die neuen Apps gekauft. Nee, nix Apps. Applet, ihr Pfeifen. Teilte der Verlag am heutigen Freitag mit. Wie hoch der jeweilige Anteil der Bild-Apps und der Welt-Apps in dieser Gesamtzahl ist, teilte Springer nicht mit. In der App-Store-Rangliste der Kategorie der kostenpflichtigen Anwendungen im Bereich Nachrichten steht Bild auf Rang 1 vor der Süddeutschen Zeitung und der Welt. Ja, Süddeutsche, das ist die Gold-Anwendung. Und übrigens, was mir auch noch eingefallen ist, wo sie doch so gegen die Tagesschau gepöbelt haben. Es gibt übrigens auch ein Applet von BBC, die ja auch mit Gebühren finanziert werden. Gegen die wehren sie sich irgendwie putzigerweise nicht. Ja, das ist auch komisch. Die Fristen für die Einführungspreise 79 Cent bei Blöd und 1,59 bei Welt wurden verlängert. Grund ist zum einen, dass die Nutzer Gelegenheit haben sollen, die ersten UPdate-Versionen, die erst seit wenigen Tagen zur Verfügung stehen, zu übernehmen. Zum anderen sei eine weitere UPdate-Version bereits in Arbeit. Für Donata Hopfen, Geschäftsführerin Bild Digital, ist es wichtig, dass die Portalreichweiten um Online und Mobil nicht unter den neuen kostenpflichtigen Applikationen leiden. Vor allem Bild.de und Bildmobil hätten im Dezember deutlich an Reichweite zugelegt. In Deutschland gibt es nach neuesten Schätzungen rund 800.000 iPhone-Nutzer. Ja, also die verkaufen das jetzt als Erfolg. Na, aber eine Tagesschau-App darf es trotzdem nicht geben. Wobei es interessanterweise erstaunlich ruhig geworden ist. Um das Tagesschau-Applet. Mal ganz davon abgesehen, wenn sie sich irgendwie krampfhaft gegen Qualitätscontent auch von anderen Leuten wehren wollen, dann sollten sie vielleicht mal anfangen, Qualitätscontent zu machen. Na, aber hey. Also ich kaufe mir den Scheiß nicht. So, und dann gibt es noch den Hardware-Abgabenstreit. Also den am 23. Dezember 2009 erzielten Kompromiss zur Urheberrechtsabgabe auf PCs begrüßen die Zentralstelle für private Überspielrechte. Also die Content-Mafia. Der Bundesverband Computerhersteller e.V. BCH, der Kleinteil von kleine Zusammenstellung von irgendwie Handvoll Computerherstellern, sowie die Interessensvertreter der Kreativen, hierzulande ausdrücklich. Die neue Musikzeitung Online beispielsweise lobt die Einigung als wichtigen Schritt zur gerechten Entlohnung der Kulturschaffenden. Die Konsequenzen der von einigen wenigen PC-Herstellern herbeigeführten Vereinbarung für die IT-Branche wie auch für Verbraucher sind jedoch noch keineswegs abschließend geklärt. Die im Bitkom organisierten PC-Hersteller und Importeure hegen noch immer nicht nur grundsätzliche Bedenken gegen eine Abgabe auf PCs, sondern insbesondere auch gegen die Höhe der von den Verwertungsgesellschaften GEMA, VG Wort, VG Bild, Kunst geforderten Urheberrechtsvergütungen und berufen sich dabei unter anderem auf eine von TNS Infratest im Auftrag des Bitkom erstellten Studie. Zumindest herrsche darüber unter den Vertretern des Arbeitskreises urheberrechtlicher Abgaben innerhalb des Bitkom bis Ende vergangenen Jahres noch mehrheitlich Einigkeit. Nachdem das zwischenzeitlich vor der Schiedsstelle des Deutschen Patent- und Markenamtes DPMA eingeleitete Schiedsverfahren ruht, hatten ZPÜ und Bitkom die 2008 abgebrochenen Verhandlungen wieder aufgenommen. Im Dezember 2009 scheiterte dann jedoch eine Abstimmung des Arbeitskreises über die Annahme des von der ZPÜ vorliegenden Angebotes an der dafür erforderlichen Zweidrittelmehrheit. Allerdings traten schon zu diesem Zeitpunkt einige der nach Marktanteilen größten PC-Hersteller hierzulande dafür ein, mit der ZPÜ einen hinnehmbaren Kompromiss zu schließen. Offensichtlich war auch das Präsidium des Bitkom geneigt, sich den Wünschen dieser Mitglieder anzuschließen und über die Entscheidung des Arbeitskreises hinwegzusetzen. Will heißen, die Großkopferten tun sich zusammen. Super. Damit haben alle, die nicht Großkopfert sind, dann im Zweifelsfall erstmal ein Problem. Weil sie nämlich unverhältnismäßig viel zahlen müssen. Das Schlimme bei diesen Temperaturen ist, dass ich mich gar nicht dick genug einpacken kann. Jetzt friert der Daumen links. Super. Zumal sich in der Abstimmung des Arbeitskreises nach Auskunft des Bitkom über 50% der Mitglieder für einen Vertrag mit der ZPÖ ausgesprochen hätten. Das LG Berlin jedoch stoppte einen möglichen Vorstoß des Präsidiums, die Vereinbarung trotz fehlender erforderlicher Mehrheit für die Bitkom-Mitglieder zu unterschreiben. Zwei Mitglieder des Arbeitskreises Brunnen IT Distribution GmbH und Hyrikan Informationssysteme AG hatten am 23. Dezember 2009 eine einstweilige Verfügung gegen die Bitkom, gegen das Bitkom-Präsidium erwirkt. Der Beschluss des Landgerichts verbietet dem Bitkom bis auf Weiteres einen entsprechenden Vertrag mit den Verwertungsgesellschaften zu schließen. Im Originaltext heißt es, den Antragsgegner sei untersagt, wie mit E-Mail vom 21.12.2009 angekündigt, den Gesamtvertrag zur Regelung der urheberrechtlichen Vergütungspflicht gemäß § 54 FFURHG für PCs und dem Vergleich zur Regelung der urheberrechtlichen Vergütungspflicht für PCs gemäß bla und so weiter mit der Zentralstelle für private Überspielrechte ZPÜ der bla bla und so weiter bla bla. Also ja, die schlagen sich jetzt also auch gerichtlich. Lustig. Lustig. Na, vor allem, weil die Content-Mafia da auf einen Schlag Geld für Dinge haben will, wo man sich auch irgendwie fragen kann, ob das denn jetzt gerechtfertigt ist. Na, so frei nach dem Motto, wer einen PC hat, könnte ja Raubmord kopieren. Privat kopieren. So, dann gibt's einen Oink-Spruch. Alan Ellis. Gründer und ehemaliger Betreiber der File-Sharer-Webseite Oink ist von dem britischen Dings Crown Court in Middlesbrough vom Vorwurf des Betrugs und der Verletzung von Urheberrechten freigesprochen worden. Also Oink war irgendwie so eine Einladungs-, nur mit Einladung überhaupt zugängliche File-Sharing-Blubber-Webseite und da haben sie den Betreiber von verklagen wollen in Grund und Boden und das Gericht hat jetzt gesagt, nö. Wird mir doch ernsthaft so kalt. Moment. Ich hasse dieses Wetter. So, jedenfalls, also der ist dann freigesprochen worden, weil. Die 12-köpfige Jury der Verteidigung offenbar mehr als der Anklage glaubte und Ellis einstimmig vom Vorwurf des Betrugs und der Verletzung von Urheberrechten freigesprochen hat. Eine Revision gegen das Urteil ist nicht möglich. So, will heißen, es gibt mal ein File-Sharing-Urteil zugunsten eines angeblichen File-Sharing-Blub und so weiter. Ja, in Großbritannien, nicht in den USA. So, dann Verlage gegen Google, Heise. Von dpa. Die deutschen Zeitungs- und Zeitschriftenverleger gehen nach Angaben von Google beim Bundeskartellamt gegen den Suchmaschinengiganten vor. Google erklärt in Hamburg auf Presseanfragen, dass das Bundeskartellamt das Unternehmen über die Beschwerden von Wettbewerbern informiert habe. Neben den Verlegerverbänden hätten auch die Microsoft-Tochter Chow und der Kartendienstanbieter Eurocities Beschwerden eingereicht. Ein Sprecher der Wettbewerbsbehörde wollte dazu am Samstag in Bonn keine Stellung nehmen. Von den Verlegerverbänden VDZ und der BDZV war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Das Bundeskartellamt habe Google um Stellungnahmen gebeten und werde dann über die Einleitung eines förmlichen Verfahrens entscheiden. So, und zwar... Dem Vernehmen nach kritisieren die Verlegerverbände des Google für die Anzeige der Suchtreffer der sogenannten Snippets, den Verlage nichts bezahlt. Nee, weil es auch keine Zahlungspflicht gibt, ihr Pfeifen. Das ist ja die lustige Geschichte mit, die wollen ein Leistungsschutzrecht für alles, können aber dann irgendwie nicht darlegen, was denn nun das Leistungsschutzrecht genau leistungsschützen soll. Na, weil den Text, den meinen sie ausdrücklich nicht, der wäre auch urheberrechtsgeschützt. Und die Bilder meinen sie auch nicht, weil das wäre dann auch, ne? Und ja, also irgendwie wollen sie irgendwelche Rechte, können aber nicht sagen, welche. Ja, ja. So, und der BDZV, Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger, hatte vom Google im Internet eine faire Suche und Beteiligung gefordert. Wir wollen wissen, wie gelistet wird und warum welches Angebot oben in der Ergebnisliste steht. Und wir wollen an den Werbeeinnahmen, die mit unserem aufwendig erstellten Qualitätsinhalten generiert werden, beteiligt werden. Metabotschaft, wir wollen eure Geschäftsgeheimnisse, weil wir genau wissen wollen, wie das bei euch funktioniert. Könnt ihr euch mal knicken, die Geschäftsgeheimnisse von Google gehen euch mal gar nichts an. Und ihr macht Geld, wir aber nicht, wir wollen das. Gebt uns das Geld, was ihr macht, weil ihr habt offensichtlich raus, wie man ein Geschäftsmodell im Internet macht, wir nicht. Na, also ich meine, wäre ich da irgendwie Verlagsfuzzi, ich würde mich ja schämen dafür. Aber ja. Mal ganz davon abgesehen, das ist ein US-Unternehmen. Dann wollen die deutschen Verleger die Suchstrategie im Web offengelegt wissen und es gebe Anhaltspunkte, dass der Suchmaschinenbetreiber seine Marktmacht missbrauche. Das ist immer noch ein Privatunternehmen, das kann tun und lassen, was es will. Aber hey, also ja, seine Marktmacht missbrauche und seine Suchergebnisse wettbewerbswidrig Anzeige, verlautete am heutigen Montag aus Verlegerkreisen. Darüber hätten die Verleger das Kartellamt informiert, dass die Sache nun prüfe. Dies sei eine Information, keine Beschwerde, hieß es auf dpa-Anfrage bei den Verlegern. Einerseits wollen sie wissen, wie Google sucht und die Welt und welche Ergebnisse wo platziert werden. Es könne sein, dass bestimmte Partner von Google bei der Darstellung von Suchergebnissen bevorzugt, also prominenter platziert werden, hieß es von Verlegerseite. So würden diese Webseiten häufiger angeklickt und somit mehr Werbeeinnahmen bekommen. Andererseits fordern die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage, dass Google auch die Anzeige der Suchtreffer im Internet ordentlich bezahlen soll. Warum? Ihr wollt gefunden werden. Und dafür wollt ihr Geld, dass ihr gefunden werdet? Ja, da gibt es eine ganz einfache Lösung. Wenn ihr Geld dafür haben wollt, dass ihr auf einer Suchliste auftaucht, auf einer Trefferliste auftaucht, dann werdet ihr einfach gar nicht mehr auf den Trefferlisten auftauchen. Da muss Google da immerhin kein Geld für bezahlen, dass ihr auf einer Trefferliste auftaucht. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, die Verlage haben den Knall noch nicht gehört. Aber ja. So, und dann gibt es ein Bußgeldverfahren und zwar geht es um insgesamt gibt es 4 Beschwerden über Google bei den deutschen Wettbewerbshütern. 2 von der Microsoft-Tochter Chow, eine vom Kartendienstanbieter Eurocities und eine von den deutschen Printzeitungs- und Zeitschriftenverlegern. Entscheidend ist aber nur die 2. Beschwerde von Chow, weil die fühlen sich nach der Übernahme durch Microsoft von Google benachteiligt und führen deshalb eine Beschwerde. Chow behauptet, Google habe Geschäftsverhandlungen mit der Microsoft-Tochter über einen auslaufenden Werbevertrag nur deshalb aufgekündigt, weil Chow den Partner beim Kartellamt gemeldet hatte. Das sei wettbewerbswidrig. Moment, ihr könnt so viele Vertragsverhandlungen auflösen, wie ihr wollt. Na? Niemand ist gezwungen, mit einer anderen Firma einen Vertrag abzuschließen, also ist auch niemand gezwungen, mit einer anderen Firma zu verhandeln. Sollen der Scheiß. Aber ja. So, und das FBI klaut jetzt Gesichtszüge. Die haben nämlich ein Foto veröffentlicht, wie Bin Laden jetzt aussehen dürfte und bei dessen Erstellung sich im Netz bedient. In a statement Saturday, the agency would say only that it was aware of the similarities between their age-progressed image and that of an existing photograph of Spanish public official Gaspar Lamazares. The forensic artist was unable to find suitable features among the reference photographs and obtained those features in part from a photograph he found on the internet. Also, zu gut Deutsch, da wollte jemand also das Bild machen und war irgendwie nicht in der Lage, passende Gesichtszüge irgendwo zu finden und hat da irgendwo im Internet ein Foto von dem spanischen Politiker gefunden und hat da einfach geklaut von. Ja? So, der Spanier ist jetzt sauer und traut sich auch nicht mehr nach USA. Weil er ähnelt ja dem Foto von Bin Laden. Nee, umgekehrt, aber ja. So, und die New York Times, die erwägt jetzt angeblich, sich hinter einer Paywall zu verstecken. Die New York Times soll kurz davor sein, ihr Online-Angebote wieder kostenpflichtig zu machen. Naja, kurz davor ist ein bisschen übertrieben. In dem Jahr wollen sie soweit sein. Und ja. Heißt es. Und wenn sie das machen, naja, viel Spaß damit. Fällt mir dazu spontan ein. Sollen sie mal machen. So, und das BSI warnt nämlich vor dem Internet-Exploiter. eine Meldung vom letzten Freitag. Im Internet Explorer existiert eine bisher unbekannte kritische Sicherheitslücke. Eine? Die Schwachstelle ermöglicht Angreifern, über eine manipulierte Webseite Schadcode in einen Windows-Rechner zu schleusen und zu starten. Der in der vergangenen Woche bekannt gewordene Hackerangriff auf Google und weitere US-Unternehmen hat vermutlich diese Sicherheitslücke ausgenutzt. Betroffen sind die Versionen 6, 7 und 8 des Internet Explorer auf den Windows-Systemen XPS, Vista und Windows 7. So gut Deutsch, ungefähr überall. Na, ja, und das BSI empfiehlt jetzt also, die Finger davon zu lassen. Dummerweise gab es gestern jetzt schon irgendwie das große Update mit, was war das, 8 oder 9 Sicherheitslücken, die da jetzt gefixt worden sein sollen. Ja, und außerhalb der Reihe, nicht am Patch Tuesday. Oder anders ausgedrückt, der Internet Explorer ist tatsächlich offen wie Sau gewesen zumindest. So, was außerdem auch noch rausgekommen ist, mir aber keine eigene Meldung wert, war gestern Firefox 3.6. Ja, soll ganz toll sein. Ich habe ihn auf dem Mac. Auf Linux bot er sich mir noch nicht an. So, und Google redet mit China. Weil sie ja jetzt nicht mehr zensieren wollen. Google hat Verhandlungen mit der chinesischen Regierung über den unzensierten Betrieb seiner Suchmaschine in China aufgenommen, sagt ein Unternehmenssprecher der Nachrichtenagentur Bloomberg. Weitere Gespräche seien in den kommenden Tagen geplant, hieß es. Bla. Und eine Entscheidung über eine Schließung der Google-Büros in China sei aber noch nicht gefallen. Bla bla. Meldung von Montag. So, die Süddeutsche, die hat sich dann Werbung gekauft, nämlich bei, wie heißt das Ding? Trigami. Und da ist wohl irgendwie gründlich was schiefgegangen, ist die offizielle Aussage von der Süddeutschen. Auf jeden Fall stand in dem Trigami-Dingens drinne, wer jetzt hier Werbung machen will, der hat bitte schön hier bitte positiv über das Unternehmen zu berichten. Na, also über die iPhone-App. So, es hat dann auch entsprechend einen ziemlich großen Klatsch gegeben. Das Netz reagiert da empfindlich drauf. Gab es am Montag eine Meldung. Auch am Montag gab es eine Meldung, es ist offiziell, nämlich am 27. Januar gibt es ein Apple-Event, Come See Our Latest Creation. Und das Foto oder das Bild dazu, das sind lauter Farbkleckse. So, die Gerüchteküche murmelt jetzt die ganze Zeit natürlich, das wird das Tablet. Ja, nachdem ich immer noch nicht in der Lage war, den neuen Stromknubbel im Apple Store käuflich erwerben zu können. Den gibt es im Moment wirklich nur online. Warte ich mal noch weiter ab, mal ganz davon abgesehen, ich rechne immer noch mit dem Touch mit Kamera. Weil ich will den Touch mit Kamera. Und von daher wäre mir das sehr recht, wenn der dann am Mittwoch angekündigt werden würde. Ja, auch ganz spannend ist, was dann so irgendwie die Medien machen. Da heißt es dann, ja, das neue Apple-Tablet. Das wird dies oder jenes können. Nee, das neue Apple-Tablet ist im Moment noch nur ein Gerücht. Solange es nicht offiziell bestätigt wird, kann das erstmal gar nichts. Aber ja. So, dann gibt's Neues aus Space. Note 3 Tranquility ist nämlich am Montag in den Payload Changeout Room am Pad 39A gebracht worden. Eigentlich hätte der Transfer schon ein bisschen früher passieren sollen, aber das Wetter hat da nicht so richtig mitgemacht. Aber im Moment bleiben sie noch beim Termin 7. Februar. Also auch die zwei Möglichkeiten, da die Kühlungsleitungen zusammenzuschustern, sind immer noch in Arbeit. Eine Möglichkeit war, das aus kleineren, bereits freigegebenen Teilen zusammenzulöten. Frankenhose. Und das andere war irgendwie komplett neu designen. Sind sie beides noch dran. So, und TÜV Süd hat jetzt die sozialen Netzwerke SchülerVZ, StudiVZ und MeinVZ auf Datensicherheit überprüft und daraufhin zertifiziert. Der Test konzentrierte sich auf die Qualität der Anwendungssoftware im Hinblick auf Datenschutz, Datensicherheit und Funktion. Ja, und die haben also jetzt ein Zertifikat, was aber, wie wir ja nun wissen dürfen, aus der Vergangenheit genau gar nichts besagt. Na, ein Zertifikat bedeutet eigentlich nur, das kann wirklich jeder kriegen. Wo hab ich denn jetzt drauf getappt? Ja, und Independent Cloud bei Flickr habe ich ja gar nicht gehabt. Boing Boing, da hatte jemand ein Foto mit All Rights Reserved bei Flickr eingestellt. Der Independent hat das genutzt, ohne die Quelle zu benennen und meint, naja, hey, wer ein Bild bei Flickr hochlädt, der gibt ja eh sämtliche Rechte ab. Ja, nö. Fällt mir dazu spontan ein. Dann gab es da die Meldung, Ruf ruiniert. Sicherheitsexperten haben bei der Online-Community von Ruf Jugendreisen ein Datenleck entdeckt, über das personenbezogene Details von etwa 50.000 Benutzerkonten offen zugänglich waren. Entsprechende Hinweise auf mehrere Sicherheitslücken sind den Bloggern von Netzpolitik.org nach eigenen Angaben vor einer Woche zugespielt worden. Der Reiseveranstalter sei daraufhin kontaktiert und mit allen relevanten Informationen zu den ausgemachten Angriffsstellen und einer Datenbankkopie versorgt worden. Das Unternehmen habe sofort reagiert und die mit der Firmen-Homepage verlinkte Community-Seite noch in der Nacht zum Samstag vom Netz genommen. Das Forum ist derzeit noch immer offline. Ruf beklagt gemäß den Bloggern, dass bei den Angriffen in großem Umfang Daten manipuliert wurden und der Firma somit ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Schaden zugefügt wurde. Und drohen auch gleich mit dem Gericht und mit Bla und Blub. Und das Spannende ist, dass es auf dem 23. Chaos Communication Kongress, also zu gut Deutsch vor 3 Jahren, bereits einen Lightning Talk gab, wo von einer Sicherheitslücke bei den Rufpfeifen die Rede war. Und zwar, so wie es aussieht, ziemlich genau die Sicherheitslücke, die jetzt nochmal publik wurde. Was nahelegt, dass das Ding also auch schon ein paar Jahre besteht. Ein Passwort war wohl auch mal wieder unverschlüsselt mitten in der Datenbank und wird nicht alles noch nettes. Ja, also jetzt wie 2003, nee, ja doch. Also jetzt, wie damals, drohen die jedenfalls mal wieder mit dem Anwalt. Ist dann die Frage nahelegt, was soll der Scheiß? Mein Finger friert ein. So, dann gibt's einen Termin. Apple Store Frankfurt soll jetzt nämlich am 23. Januar öffnen, 11 bis 21 Uhr. Dann haben die auch endlich einen Store. Gab's am Mittwoch die Verlautbarung. 23. ist, wenn das hier am 24. rauskommt, einen Tag in der Vergangenheit. Ja. So, und Sicherheitsloch Senior, das hatte ich ja vor einigen zig Folgen schon mal, dass in irgendwelchen Unix-Systemen uralte Sicherheitslücken aufgetan wurden. Nun ja, jetzt hat Microsoft auch eins, nämlich auf allen 32-Bit Windows-Versionen von Windows NT 3.1 bis einschließlich Windows 7 gibt es da wohl ein Problem. Ein Fehler in der 1993 eingeführten Virtual DOS Machine VDM zur Unterstützung von 16-Bit-Anwendungen, Real-Mode-Anwendungen für 8086. VDM beruht nämlich auf dem Virtual 8086-Mode der 80386-Prozessoren und fängt unter anderem Hardwarezugriffe wie BIOS-Aufrufe ab. Der zum Google-Sicherheitsteam gehörende Travis Ormandy hat in der Umsetzung einige Schwachstellen gefunden, durch die ein nicht privilegiertes 16-Bit-Programm mit mehreren Tricks den zu jedem Prozess gehörenden Kernel-Stack manipulieren kann. Damit ist es möglich, eigenen Code mit Systemrechten auszuführen. So, und das Loch besteht also zu gut Deutsch auch schon ein paar Jahre. Und Microsoft sagt erstmal, naja, das ist ja nicht schlimm, aber wir gucken mal. Nützt ja eh keiner mehr. Da haben sie wahrscheinlich nicht ganz unrecht. Und die Lösung, wie man jetzt mit dem Problem umgehen kann, ist relativ einfach. Diesen VDM-Quatsch kann man irgendwie auch abschalten. Und wenn man den VDM-Quatsch einfach abschaltet, ist die Sicherheitslücke natürlich nicht mehr da. Also das Loch in dem Ding selber ist noch da, aber das wird halt nicht genutzt. So. Und dann gibt's die Abmahnung des Jahres. Eine Firma Comsa, muss man die kennen? Die hat jedenfalls großzügig abgemahnt. Also von 3 Abmahnungen ist jetzt irgendwo die Rede gewesen. Weil andere Webseiten doch ihr Firmenlogo missbrauchen würden. So, und die Webseitenbetreiber, also zumindest 2 von denen, die durch einen Fehler auf Seiten der Firma voneinander wussten, weil nämlich der eine die Abmahnung mit der Adresse von dem anderen bekommen hat und umgekehrt, die haben sich dann mal zusammengeschlossen und haben sich auch dann erstmal gewundert, was soll das? Komsa, was für ein Logo? Haben wir nicht. Turns out, deren Adblocker baut, wenn er Werbung ausbaut, da das Logo der Firma hin. Und irgendwie hat in der Firma kein Schwein aufgepasst. Und jedenfalls sind erstmal die Anwälte losgehetzt. Ja, ach. Ups. So. Und dann kommen wir in die Musikecke. In der Musikecke wohnt wieder Rhonda Lawrence. mit dem 7. Titel des Albums Movements in the Moment. Der trägt den Titel Shift It und ist nur 1,50 lang. Ist mir aber egal, weil wenn ich jetzt hier noch irgendwie mehr mache, frieren mir die Finger komplett ein. Und danach habe ich aus Buzz Out Loud 1123 mal etwas eingebaut. Da wollte jemand ein Buch digital kaufen. Und ja, was der dabei erlebt hat. So. Und dann habe ich es hier. Sag dann erstmal wieder Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt. Und muss mich jetzt gleich wahrscheinlich erstmal irgendwie ins Warme setzen und Stunden da sitzen bleiben. Ja, ich hoffe mal, der Finger wächst wieder an. So, und dann drohe ich auch damit, dass ich wahrscheinlich nächste Woche auch wieder unterwegs sein könnte, wenn ich dann auch meine erste Arbeitswoche dieses Jahr hinter mir habe. Vor allem, wenn ich da genügend Themen wieder zusammen habe. Was allerdings, wenn es so ähnlich läuft wie diese Woche, nicht so schwer ist. Ich habe jetzt auch schon 2 Meldungen vornominiert. Pastebot ist toll, kann man die erstmal verstecken drin. So, und dann sage ich einfach mal viel Spaß mit Shift It und dem digitalen Buchkauf. Und bis zum nächsten Mal, wenn es hoffentlich wieder wärmer ist. Weil jetzt ist es wirklich arschkalt. Wenn nichts dazwischen kommt.
Called in, so let's move on to the voicemails, and he's trying to buy the ebooks, but he keeps running into a little problem.
Hey Buzz Crew, this is Matt, the audiobook narrator from Redmond, Washington. In reference to 1122, I have a Kindle, and I was just reading a book a couple nights ago, finished the book and wanted to get the next one in the series. I'm laying in bed, flipped on the wireless, went to the store, and the second one wasn't available. So I got online, and sure enough, the hardcover is available for less than $10, but the digital version is not available at all. So I went on my library's website, added my name to the hold list, and went and picked it up the next day. Didn't cost me a thing. I was willing to spend my money, but they weren't willing to take it. So instead, they get nothing. And to me, that's just stupid. I also checked online, and sure enough, it's available for pirating. I could have just downloaded it and thrown it on my Kindle right there. These publishers don't get it. They don't get that we're ready to spend our money and give it to them. So, anyway, keep up the great work. I listen every day. Love the show.
I sometimes feel that these industries just outthink themselves out of getting money because of fears of losing money.
Yep.
Transitional and this fear. This is an example of that. Music industry, video industry, book industry, don't punish the people who want to give you money. Start with that premise. And then build your safety nets. There are definitely safety nets needed, right?
Right.
But don't throw out the bathwater and the baby at the same time. You'll lose the baby.
Transitional fear.
Don't throw the baby out at all. Keep the baby.
Right. Transitional fear. That's all it is.
Yeah, it is. And
we cover
it
every day on this show.
And you know what? I have heard this from executives in various places. Matt's a whiner. You know what? Mm-hmm. He can wait a little bit. It's like, no, he didn't want to wait. He didn't have to wait.
Well, he can wait. The question is not about whether Matt can wait. It's a question of, do you want to let him wait and let the alternative kick in?
Yeah.
So it's both sides are free to act as they wish.
Sure, absolutely. But what's in your best interest?
Right. What's in your best interest is to get in front of these things while there's consumer demand. Get great word of mouth going from a guy like Matt who's going to say this new way of accessing books really works. It's friction-free. It delights me every time I turn as opposed to it frustrates me every time I turn. He tells a few, they tell a few more. That's what's frustrating.
Well, and that the delays are artificial, too. I mean,
there's no reason for it.
It's just a total construct of the industry to do these, put these delays in there to try to sell more hardback books or try to squeeze the old model for all it's worth. You know, it's...
But they've still got 95% of their revenue tied up in the old way, and you know they've got some fear of what will happen if we release more things more, you know, in a more lubricated fashion.
Maybe more people should actually use science.
Maybe.
Okay.
Instead of just high levels just make stuff up. Well, that doesn't make sense to me. It sounds like that would allow people to rip me off, so I'm not going to do it. Look at the effects. Like, take some time to study it.
Well, they probably get a lot of research from their research departments that may or may not be asking the questions the right way.
We like to think that.
Well, there's plenty of research.
You know as much as me that research is often ignored.
Or it asks the wrong questions
asks the wrong questions, right. Commissioned improperly. Yeah. It's, you know. Like,
yeah,
there's another angle to
this,
too.
Risk of revenue is a very big deal with these companies, and they'd rather
do
nothing.
Yeah, so take it seriously and do the right thing.
They'd rather, well... When you got 95% of your revenue in one place, you know, it buys you some time.
And that's how you die.
But this is what happened with MP3s, too. What excites me, though, is that there could be a great ebook underground where people will actually embrace ebooks just because they're illegal to get them.
Yeah. You're thinking it's a good reading program?
There'll be a great incentive for people to, like, this is a dangerous thing, right? To get this book,
Becomes a badass.
Yeah, though. I'm
a total reader. Don't tell anybody.
Wouldn't that change?
It'll unintentionally create a great boom in literacy from kids who are delighted to indulge in the danger of stealing ebooks.
And it might even,
get back to a book man.
It might even motivate the most ignorant of our population because it's bad.
And then people will actually start using science.
Right.
Look at that. All right. I think we solved it.